Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ich begrüße Sie zu dieser 10. der Frühjahrsausgabe von Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch aus dem Deutschen Literaturarchiv Marbach. Mein Name ist Barbara Walster und mit mir sitzen auf dem Podium ganz außen Jan Bürger, der stellvertretende Leiter des Archivs hier, Gregor Dotzauer als nächster, der Literaturredakteur beim Berliner Tagesspiegel ist, und neben mir die Kritikerin Claudia Kramatschek. Wie immer aus Frankfurt angereist, die Sprecherin Birgitta Assheuer, sie wird lesen. Zwei Übersetzungen osteuropäischer Dichter haben wir ausgewählt für heute Abend. Der eine, Aleš Steger, ist aus Slowenien, der andere, Peter Ruschka, aus Tschechien. Der eine mit Gedichten wie Wunderkammern, so der Übersetzer von Aleš Steger. Die Gedichte des anderen, Zitat, stur und stolz und reduziert auf das Wesentlichste, so Martin Becker in seinem Nachwort zu dem neuen Band. Beginnen aber wird dieser Abend mit Monika Rink, der Kleist-Preisträgerin von 2015. Seit 2001 erhält die 1969 geborene Lyrikerin, Essayistin und Übersetzerin einen Preis nach dem anderen. Sie ist Vizepräsidentin der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Und ja, halten wir uns doch zunächst an eine Leseanleitung von ihr, die ich zitieren werde. Stellen Sie sich vor, Sie würden alles sofort verstehen. Es gäbe keinen Widerstand, weder innerlich noch äußerlich. Müssten Sie sich dann nicht darauf versteifen, dass die Welt exakt Ihrem Erkenntnisvermögen entspreche, dass sie quasi kopfförmig sei und damit die Möglichkeit von Überraschung und Erstaunen verabschieden? Tricksen Sie Erwartungen aus, lassen Sie sich nicht berechnen, tun Sie idiotische Dinge, lesen Sie unverständliches Zeugs. Zitat Ende. Darum wird Birgitta Assheuer jetzt erst einmal lesen.
Wie etwas erscheint. But the man who comes back through the door in the wall will never be quite the same as the man who went out. Aldous Huxley, The Doors of Perception. Gewisse Anzeichen dafür, wie etwas erscheint. Es sieht aus wie Erregung. Ich sehe die Türen klappern. Der Tapir tanzt in einem Zeremonienhaus aus Matsch. Wenn ich eine Türe schließe, öffne ich den Raum des Imaginären. Die Deutung beginnt, sie fängt sich was ein, sie erkrankt. Eine Tür bedeutet, dagegen zu rennen. Eine offene Tür bedeutet Willkommen, Verfall, Rikiki, Geldnot. Eine geschlossene Tür, Geldnot, Einsamkeit, Rikiki, Security. Was ist dahinter? Dahinter ist in jedem Fall ein sehr großes Ohr. Es heißt, eine Tür führe nirgendwo hin, Wand. Man sagt von ihr, sie gehe auf oder nicht. Wie aber stelle ich eine Tür dar? Mithilfe der Klinke oder der Hand am runden Knauf? Ich sage ein Gedicht von James Tate auf. Und warum nennt man sie Porte? Weil die Römer den Pflug, mit dem sie die jeweilige Pforte in die Befestigungsanlage zu reißen pflegten, an die betreffende Stelle trugen. Na, nee. Und das alles hat sich genau so zugetragen.
Birgitta Assheuer, vielen Dank. Wie etwas erscheint, steht über diesem Gedicht, über Wahrnehmung. Aber Claudia Kramatschek, ist es tatsächlich ein Gedicht?
Ja, auf die Frage muss man mit einer Gegenfrage antworten. Was ist eigentlich ein Gedicht und was ist eigentlich kein Gedicht? Und damit sind wir dann schon zentral bei der Frage, die man sich stellen muss und die das Werk vor allen Dingen von Monika Rink an uns stellt und die auch dieses aktuelle Werk Alle Türen auf an uns stellt. Denn das kreist um genau diese Fragen letztlich. Wie kommt das, was ich sagen will, hinein in die Poesie? Wie kommt die äußere Welt hinein in das Gedicht? Wie wird das, was das Gedicht aussagen will, übersetzt in die poetische Sprache? Geht alles? Darf alles hinein? Und wie geht es wieder hinaus in die Welt? Und insofern ist dieser Titel, Alle Türen auf, natürlich ein sehr programmatischer Titel für diese Dichterin, mit der ja immer Denken und, ich sage mal, Theorie oder Theorie und Praxis, die Praxis der Lyrik selbst Hand in Hand gehen. Sie hat einmal den Begriff erfunden für ihre Lyrik oder sagt, die Lyrik ist ein Begriffsstudio. Das heißt, der Ort, eine Art Relaisstation, der Ort, an dem die Debatten, die da schwirren in der Welt, in die Lyrik hineinkommen und dann wieder als Fragen ausgesendet werden in die Welt.
Das Wort vom Relais gefällt mir ganz gut. Also deswegen wäre ich auch sehr vorsichtig, von irgendwelchen Dingen zu sprechen, die Monika Ring in diese Gedichte hineinpacken will. Auf die Quellen kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber das ist so ein Durchlauferhitzer. Ja. Der wird zwar befüllt von eigenen Leseerfahrungen und von dem, was die Sprache selbst einem abverlangt. Und das sind dann wirklich ganz komische Assonanzen bis zum richtigen Karlauer, bis zu komischen Interjektionen, die da hineingestreut werden. Aber es ist dieses Ich, was hier in diesen Gedichten auftritt, ist ein sehr erweichtes Ich. Also es ist eher eine Wolke von Sprachzuständen und von Erfahrungen. Man weiß gar nicht genau, was das ist. Man weiß aber sehr wohl an vielen Stellen, woher diese Sachen kommen. Wir sprachen über die Türen in dem Gedicht. Und diese Türen haben mit den knallenden Türen auf der Operettenbühne zu tun, für die sie sich offenbar begeistert hat. Das aber auch wiederum nicht direkt, sondern auf dem Umweg über das bekannte Buch von Siegfried Kracke über Jacques Offenbach, was kein Buch über die Operette eigentlich ist, sondern eins über das Paris des letzten Jahrhunderts. Eine Auftragsarbeit, eine soziologische Studie. Und über diese Umwege passiert bei ihr ganz viel. Aber vielleicht mag Jan gleich mal ergänzen, was da noch stattfindet.
Ich frage mich, ob wir der Autorin wirklich näher kommen, wenn wir diese Allzweckwaffen an Metaphern verwenden, wie Relais oder man könnte vielleicht auch Katalysator sagen. Wobei beim Katalysator müsste ja auch am Schluss dann irgendwas bei herauskommen, was neu ist und was vielleicht dann die Poesie sein könnte. Sie bietet das zwar an, aber das macht es auch sehr einfach. Das ist im Grunde ja auch eine Methode, um erstmal alles möglich zu machen. Und die Frage, die Barbara Walzer am Anfang gestellt hat, was das nun zu einem Gedicht macht, die haben wir damit immer noch nicht beantwortet. Sondern wir bleiben erst beim Allgemeinen. Andererseits gibt es bei ihr ja auch Texte, und das sind für mich vor allen Dingen die kurzen Texte, die dann relativ konventionell sind, die oft dann einstrophig sind, die relativ dicht sind und die teilweise, wie ich finde, wirklich sehr gute Gedichte im konventionellen Sinne sind. Die knallen dann fast ein bisschen dazwischen, zwischen diese eher reflektierenden, eher Kurzessays, wie dieses Gedicht, was wir gerade gehört haben. Ich weiß gar nicht, ob wir ihr so trauen können, dass wir mit ihren Metaphern diesen Texten wirklich näher kommen. Denn ich habe manchmal doch den Eindruck, so versiert die Autorin theoretisch auftritt, dass die Theorie oft, wie bei vielen Dichtern, auch ihrer Poesie unterlegen ist. Und es wirkt für mich fast manchmal so ein bisschen schulmeisterlich, um was Gemeines zu sagen, diese Theorie aufzufahren, ein bisschen auch so die akademischen Theorien, mit denen wir alle groß geworden sind in der Uni.
Ja, warum ich diese Frage gestellt habe, hat natürlich damit zu tun, dass einerseits diese Diskurspartikel ständig vorhanden sind, also theoretische Fragen verhandelt werden, angesprochen werden, Verfahrensfragen, Konzepte. Das scheint einerseits im Vordergrund zu stehen, aber dann gibt es auch immer wieder Partikel, die sich lesen wie Merksätze oder wie Überschriften für Buchtitel. Also Negativität und Ramsch zum Beispiel kommt hier in diesem Buch vor. Also diese Montagen, die sie daraus herstellt. Ich glaube nicht, dass man immer tatsächlich nachvollziehen kann, woher die Elemente kommen. Sie sind auch in dem Fall, von den Gregor Dotzauer jetzt erwähnt hat, von Krakauer nachvollziehbar, aber in vielen Fällen ist es auch nicht nachvollziehbar, sondern es ist ein großes Spiel.
Und da wird's schlimm zum Teil, weil diese Texte sind dann überkodiert, ja, und man muss nicht alles verstehen in Texten, aber wenn ich mir dann von Monika Ring erklären lasse, es gibt ein Gedicht über ein anderes Blau, da redet sie über ihre, in Klammern auf, über ihre Jahre am Hüttenweg, das weiß nur der Berliner, was das bedeutet, das ist nämlich das Studium an der FU in Dahlem, wo ein blauer Container stand, aber da ist drin, hat sie erklärt, eine Anspielung auf Konrad Ferdinand Meyers Möwenflug 1881, eine Anspielung auf Rolf-Dieter Brinkmann und auf dem blauen Container noch. Ja. Das sind alles Dinge, die man als Leser nicht entschlüsseln kann. Und den Rest muss ich mit Google lesen. Zum Beispiel gibt es ja auch türkische Einsprengsel drin. Ich musste nachgucken, das steht für die Jahreszeiten, die sie hier zitiert.
Genau.
Aber das macht die Lektüre sehr, sehr mühsam auch.
Gleichzeitig gibt es natürlich eine große Spiel- und Assoziationsfreude. Mhm. Also Puzzeln, Karlauer, ist schon erwähnt worden. Das braucht einen Ausweich, einen Einweichtermin, um zum Beispiel mal das konkret zu machen.
Aber das ist klar, der Karlauer, der funktioniert dann ja auch, wenn er funktioniert, unmittelbar in der Gegenwart. Und das ist dann auch ein Kunsterlebnis. Und das ist vielleicht genau das Problem, was ich manchmal habe. Wobei ich finde, es gibt in diesem Band mindestens, wenn ich hier meine gelben Zettel, die das Publikum nicht sehen kann, sehe, mindestens 8 bis 10 Texte, die richtig gut sind, die ich richtig toll finde. Aber Ich meine, vielleicht bin ich da konservativ oder anders gestrickt als die Autorin. Das ist ja auch legitim. Ich finde immer noch, ein großes Gedicht wirkt wie jedes große Kunstwerk in der Gegenwart und hat auch ein präsentisches Moment, eben wie ein guter Witz, der eben mich jetzt zum Lachen bringt und dann dieses Kunsterlebnis erzeugt. Und solche Momente finde ich auch in diesem Band. Und solche Momente werden aber leider oft regelrecht zugeschüttet durch diesen Abraum, diese Endmoräne, die sie vor sich her schiebt, aus nicht immer aktueller, nicht immer neuester Theorie.
Also der Karlauer, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Stichwort, um dieser Lyrik zu folgen. Und mir geht das so wie mit jedem Witz, sei es nun in der Lyrik oder nicht. Wenn man den Witz nicht witzig findet, dem Karlauer nicht folgen kann, dann hat man ein wirklich massives Problem. Allemal bei Monika Rink, finde ich. Denn der Karlauer ist ja immer an der Grenze zum Bewussten, idiotisch sein. Und das ist ja auch ein wichtiges Stichwort, mit dem Monika Rink als Poetologie auch spielt. Sie selber sagt, man muss sozusagen durch den Tunnel der Dummheit, um das Gedicht sozusagen neu wieder hervortreten zu lassen, wieder in ein neues Licht treten zu lassen. Und wenn man dem nicht folgen kann, den Sprüngen, mit denen sie ja auch arbeitet, also mit diesen Nietzschen Sprüngen, die Abgründe, die sich da öffnen, wenn man dem nicht folgen kann, ist man wirklich verloren in diesen Texten. Also mir geht das auch so, das ist eine sehr ambivalente Lektüre, hat auch Höhen und Tiefen, finde ich. Mir gefällt ehrlich gesagt in diesem Band, wir haben noch gar nicht über den Aufbau gesprochen, es sind ja 5 Abschnitte, alle Türen auf, da legt sie sozusagen erstmal den Weg frei. Da sagt sie quasi theoretisch so, es geht um Wege, Übergänge des Denkens, geht es um die Affirmation, nein, es geht um das produktive Nein-Sagen. Dann geht es in Negativität und Ramsch. Großartige Überschrift, finde ich. Und da kommt plötzlich die gesellschaftliche Debatte mit hinein, wie eben der Plastikstrudel, das Aussterben der Tiere, die Verkehrstoten, also das Leben nach der Zerstörung. Wobei ja bei ihr immer dann sozusagen die Fragen der Wirklichkeit kommen hinein, aber die werden nicht mit realistischen Szenen abgehandelt. Und dann geht es zu dem zentralen Kapitel, das Prinzip der Operette und seine Grenze, was für mich wirklich zentral ist, weil da eben genau diese Frage gestellt wird, die Operette. Oder andersrum gesagt, jede Gesellschaft bekommt die Lyrik, die sie verdient, möchte ich mal zugespitzt sagen. Das ist vielleicht das, was Monika Rink uns auch sagt. Der ästhetische Widerstand gegen Zerstörung und Selbstzerstörung sollte heiter sein. Und dann geht es in die konkrete Poesie, wo sozusagen die Frage weitergestellt wird, was bedeutet das eigentlich für die Sprache, für die Geschlechtlichkeit von Sprache? Auch da kann man jetzt sagen, wenn sie aus dem Mann einen Marb macht, sozusagen ein Abjekt in der Sprache, das kann man großartig finden, das kann man auch total schwachsinnig finden.
Aber das ist da zum Beispiel ziemlich witzig. Und das ist ja, genau. Konkrete Poesie steht ja auch in der Tradition der konkreten Poesie, vielleicht noch mehr in der Tradition von Ernst Jandl, in dem Moment, der ja nicht konkret ist. Aber das ist zum Beispiel der Zyklus, der hat mir am meisten eingeleuchtet, in dieser ganze, im Grunde zu parodieren, die konkrete Poesie zu parodieren, immer zu sehen, das funktioniert nicht, ich kann so eigentlich gar nicht mehr schreiben und dann plötzlich mimetisch zu werden. Und aber so unter der Hand mimetisch, wie es gibt so ein wunderbares Gedicht, wirklich wunderbar, finde ich, über die Rehe zum Beispiel, 3 Zeilen, wo es eigentlich nur um das H in dem Wort Reh geht. Und am Schluss stehen dann 1, 2, 3, 4, 5 Hs in dem Text und man sieht sie eigentlich wie die Rehe auf der Wiese. Und das sind so Momente, da finde ich sie richtig großartig. Und ich frage mich manchmal, ach, warum nicht ein bisschen weniger?
Ich glaube, es ist ein sehr heterogener Band. Und ich wäre sehr vorsichtig, den Begriff des Zentrums zu verwenden. Der wäre, glaube ich, auch selbst sehr fremd. Ich glaube, es gibt ganze Abschnitte des Bandes, die nur als Zyklus gelesen werden können. Das betrifft die Türen zum Beispiel. Also nach dem 1. und 2. Text versteht man wenig. Nach dem 5., 6. weiß man, wie der Hase läuft oder was auch
nicht
immer.
Nicht das Reh.
Nicht das, ja. Und dann gibt's so Zyklen, wo wirklich der einzelne Text für sich gelesen werden kann. Das sind für mich eigentlich die stimmigeren. Ja. Das andere grenzt dann an die Beliebigkeit. Es wird dann wirklich so durchdekliniert, was alles an Möglichkeiten in diesen Bildwelten eben der Tür zum Beispiel drin ist. Und das Konzentrierte, das Gedichthaftere, wenn ich dieses furchtbare Wort jetzt ohne noch zu sagen kann, was es sein soll, verwenden darf, leuchtet mir dann oft mehr ein.
Kann man denn eine weniger heterogene Monika Rink an dem Lesebuch entdecken, das gleichzeitig jetzt erschienen ist? Also mit Texten aus rund 20 Jahren, Gedichten, Essays, Kurzprosa. Ergibt sich da ein anderes Bild?
Also ich glaube, dass sie eine ganz großartige Essayistin ist, der man in den Sprüngen, die sie denkend vollzieht, in der Prosa fast besser manchmal folgen kann als in der Lyrik. Wobei voll, das ist ja schon wieder das, was sie eigentlich nicht will. Sie will ja diesen Widerstand und den Sprung über diverse Gräben. Nicht nur, dass es eine Art Poetologie entwirft und man viele ihrer Texte, glaube ich, besser versteht, wenn man weiß, auf wen sie sich bezieht. Man hat auch an dieser Art des Denkens, wenn man sich mal darauf einlässt, glaube ich, einiges gelernt in dieser Art des Zickzacks, die man dann auch auf die Gedichte anwenden kann.
Monika Rink und Andreas Töpfer, das ist der Illustrator, sind beides die Autoren von Alle Türen. Bei Cookbooks in Berlin ist dieses Buch gerade erschienen. Und den anderen Band, den wir erwähnt haben, mit Gedichten, Essays, Kurzprosa aus rund 20 Jahren, er heißt Champagner für die Pferde, ist als Lesebuch gleichzeitig im Fischer Verlag erschienen. Unsere Diskutanten haben ja jeder, wie immer, auch drei Empfehlungen, jeweils ein Buch mitgebracht, das sie uns nahebringen wollen. In dem Fall ein Filmkünstler aus Litauen in New York, ein Avantgardist und Archivar an der Lower East Side in Manhattan. Dort hatte er eine Lagerhalle, die schier unerschöpfliche Anthology Film Archives. Aber Jonas Meckers war eben auch Lyriker. Gedichte entstanden in einem Arbeitslager in Deutschland. 1948 veröffentlicht er sie im Selbstverlag in Kassel, den ersten Gedichtband. Der nächste erschien dann 1951 in New York. Es sind Gedichte gewissermaßen im Parlando, angehaltene Zeit. Gregor Dotzauer, warum wollen Sie uns diese beiden zusammen jetzt auf Deutsch erschienenen Bände besonders ans Herz legen?
Ich kannte lange nur Jonas Meckers und hatte dann das Glück, Jonas Meckers, wie man ihn auf Litauisch ausspricht, zu entdecken. Er hat zwar bis in seine letzten Jahre hinein immer am Litauischen auch festgehalten, hat mit großer Begeisterung litauische Lieder gesungen, aber aus welcher Welt das kommt, das war mir nicht klar. Es kommt nämlich aus dem Dorf, in dem er geboren worden ist, 1922, Szemeniskiai heißt das. Und deswegen heißen diese Idyllen, die den ersten Teil dieses Bandes aufmachen, auch Szemeniskaja Idyllen. Und die hat er geschrieben in den schlimmsten Jahren des Lebens als Displaced Person in Deutschland. Er musste vor den Nazis fliehen und musste erst in ein Arbeitslager in Elmshorn und ist durch verschiedene Lager gereist. Und da hat er angefangen, sich an ein Litauen zu erinnern, an ein dörfliches Litauen, ein vorindustrielles Litauen, in dem er sehr glücklich war. Und aus diesem Abstand heraus hat er diese Idyllen geschrieben. Sie sind orientiert an einem Mann, den er sehr bewundert hat damals, Jonas Aistis, auch ein Exilant, der in die Schweiz dann gegangen ist und der dieses ländliche Litauen mochte und vielleicht sogar an dem Urvater der modernen litauischen Literatur, Kristi Jonas Donelaitis. Da gibt es auch einen großen Zyklus über die Jahreszeiten. Wir haben Zitronen mit dem Wetter, mit den Bauern, mit den Kindern. All das wird hier noch einmal aufgefaltet und zwar eigentlich sehr gegenständlich und leicht erzählt. Da ist nichts verrätselt. Es ist einfach die Form der Erinnerung, die hier in diese fließenden Gedichte kommt und die meiner Ansicht nach, wenn ich es richtig sehe, nicht mal langwierig erarbeitet worden sind, sondern auch den Tagebüchern beigegeben wurden, die er damals gefasst hat. In einem zweiten Teil gibt es Reminiszenzen an das kriegszerstörte Deutschland. Das hat er hier angefangen zu schreiben noch, hat es dann aber, als er 49 nach in die USA ging, dort noch beendet.
In manchen Gedichten glaubt man förmlich, das Wetter zu spüren. So konkret, so genau sind diese Erinnerungen. Jonas Meckers, alt ist dieses, unser Sprechen, litauisch und deutsch, übersetzt und mit einem Nachwort von Claudia Sinnig, im Matto Verlag in Köln 2013 erschienen. Aber das Buch ist immer noch zu haben. Und die Angaben über die Titel, über die wir hier in dieser Sendung heute sprechen, finden Sie alle auf der Website von deutschlandfunkkultur.de. Aus Slowenien, 1973 geboren, als Lyriker und auch als Romancier in viele Sprachen übersetzt, ist Essayist, Verlagslektor, Übersetzer aus dem Deutschen, Englischen und Spanischen. 1993 hat er die Tage der Poesie und des Weins, ein legendäres Festival, ins Leben gerufen, etliche andere Festivals kuratiert. Er ist ein großer Reisender. Es gibt zahlreiche Gedichte, auch in diesem neuen Band Über dem Himmel und unter der Erde. Es sind wie Momentaufnahmen aus Städten konstruiert, kurze Skizzen, Haiku-ähnlich manchmal. Jan Bürger, was schätzen Sie besonders an Aleš Stegers neuem Band?
Ja, wenn man über seine Biografie nachdenkt, dann glaubt man erstmal, das sei ein Intellektueller, ein Autor, der irgendwie alles macht. Aber bei all dieser Vielfalt, da erinnert durchaus ein bisschen, wenn wir jetzt an unsere deutsche Literaturgeschichte denken, an einen Autor wie Hans Magnus Enzensberger in den jungen Jahren. Also jemand, wo man denkt, der macht irgendwie alles und macht alles ziemlich gut. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man doch, dass die Lyrik das Zentrum ist. Ganz klar, die Lyrik ist das Zentrum dieses Werkes. Und wenn wir gerade über Monika Rink gesprochen haben, das ist ungefähr dieselbe Generation. Monika Rink ist ein Tick älter als Alice Steger. Auch ungefähr ein ähnlicher theoretischer Hintergrund, das sage ich jetzt erstmal in den Raum, oder eine ähnliche theoretische Erfahrung. Natürlich ist es was anderes, wenn man im ehemaligen Jugoslawien den ersten Teil seines Lebens verbracht hat. Aber Alice Steger kommt erstmal daher mit seinen Gedichten und die scheinen erstmal ganz luzide, ganz klar, ganz einfach zu sein. Das scheint so zu sein. Denn die Strategie, wenn man überhaupt so eine Schreibstrategie sehen kann, die dahinter ist, ist, dass etwas sehr einfach wirkt auf den ersten Blick, dass auch alles erstmal verstehbar zu sein scheint. Und indem wir als Lesende Vertrauen gewinnen zu diesen Texten und ihnen Vers für Vers, Wort für Wort folgen, wird plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen, wird plötzlich der eine Boden unter den Füßen hinweggezogen, dann kommt der nächste Boden und man merkt, es ist mindestens theoretisch genauso versiert wie das, was wir von Monika Rink kennen, aber es bemüht sich eigentlich erstmal um Klarheit und Verständlichkeit und zwischendurch durchaus auch überpointiert und manchmal auch mit Karlauern, die manchmal auch wirklich funktionieren. Unser Zeitalter begann wie ein Zahnschmerz, heißt es da. Ich stecke im Leben fest, deshalb schreibe ich. Der Mensch entwickelt sich zum Affen, am Ende erwarten mich keine Bananen. Aber das ist halt eingefügt in sehr komplexe Gebilde. Und weil es so etwas gibt wie Ironie, weil es so etwas gibt wie Witz, wird plötzlich auch Pathos wieder möglich. Oft ist dieses Pathos aber auch herbeizitiert und sehr ironisch gebrochen. Das geht so weit, dass er es sogar schafft, dann solche Redefiguren, solche rhetorischen Mittel wie das O wieder zu gewinnen. Eigentlich ist das ja ziemlich das Schlimmste, was man machen kann als moderner Lyriker, dass man etwas mit O anruft. Aber er macht das dann zum Beispiel auch so. Oh, meine wunderbaren Blender. Oh, mein schöner Schwanz. Oh, die Vergangenheit, die auf mir sitzt wie eine Fliege auf der Nase. Also formal sehr bewusst, sehr schön gebaut und gleichzeitig verhandelt er wirklich die großen Themen unserer Gegenwart.
Ich bin ein großer Bewunderer von Alice Steger und schätze seine Essays. Es gibt wunderbare Berlin-Notizen, Preußenpark. Ich mag auch sein poetisches Projekt, wo er sich jedes Jahr an einen Ort für 12 Stunden hinsetzt und aus der Live-Situation heraus Texte generiert. Also in Mexiko gemacht, in Ljubljana, in seiner Heimatstadt. Und an vielen
Fukushima
anderen,
auch.
Fukushima, an vielen anderen Orten der Welt. Mit diesem Gedichtband habe ich mir relativ schwer getan, und zwar, weil ich ihn an vieler Stelle ganz anders als Jan Bürger eigentlich sehr schlicht finde. Es ist eine Ansammlung von Lebensweisheiten, die mich manchmal in ihrem Pathos richtig befremdet hat, wenn es heißt, mein Leben ist ein Tropfen schwarzer Tinte in endloser Nacht, und von dieser Qualität gibt es einiges, dann denke ich, mein Gott, ja, also was ist das für eine Lyrik, ja.
Naja, aber das ist ja genau der Punkt. Er schafft es doch, dass ich die Frage nicht beantworten kann. Meint er das jetzt ernst oder meint er das ironisch? Und das ist so eine Lehre, die hinter diesen Gedichten steht, ist ja wirklich das Aushalten von Paradoxen, das Aushalten von Widersprüchen, auch das Aushalten von dem Widerspruch. Meint er das nun wirklich so, wie er es schreibt, oder meint er das nicht? Wir können das nicht beantworten und gleichzeitig wird dadurch es wieder möglich, auch mal so einen Satz hinzustellen.
Also die Ironie sehe ich überhaupt nicht, auch durch die Häufung dieser Sätze. Es gibt ganze Gedichte, wenn ich noch eines zitieren darf. Zeit ist ein Zugvogel, aber die Menschheit besitzt das Genom eines Steins. Ja? Da denke ich jetzt lange drüber nach, was bedeutet es, was meint er. Ja? Und das ist so wirklich das kleine Lyriker einmal eins, was hier aufgeblasen wird zu etwas Größerem. Ich finde auch sehr rhetorisch viele Gedichte, was mich stört. Also aufzählend, wiederholend in allem.
Heftig nickend neben mir, Claudia Kramacek.
Ja, es ging mir ähnlich, muss ich gestehen. Also ich finde auch, dieser Band hat Ausschläge sehr nach oben, aber auch sehr nach unten. Ich finde, viele Bilder sind großartig verdichtet und auch, was mir sehr gefällt, ist, wenn sie dann so wirklich von einer unglaublich dunklen Skepsis und auch von tiefer Melancholie gefärbt sind. Aber vieles finde ich auch, ja, nah am Tagebuchspruch. Liebe ist eine Katze, die Wasser trinkt aus einer Schale mit Sprung. Das hätte ich mir ehrlich gesagt mit 15 vorgestellt, in mein Tagebuch zu schreiben. Also da war ich ein bisschen überrascht. Für mich war das der erste Band, den ich von Steger gelesen habe. Und auch die Gedichte über die Rolle der Dichter, da finde ich ihn fast auch ein bisschen selbstgefällig zu sagen, die ganz Jungen mühen sich noch ab, die wollen sich sozusagen noch auf der Bühne beweisen. Die ganz Alten, die sagen, klopfen sich auf die Schulter, und nur die mittlere Generation, zu der er quasi gehört, gehört, die arbeiten wirklich. Da dachte ich so, huch, was ist denn das für ein
Ton? Das ist doch nicht alles so, das kann man doch nicht ganz eins zu eins lesen.
Aber ich kann das auch wie Gregor Dotzauer nicht als Ironie lesen. Also mir schlägt eher zum Pathos aus, bei mir auch.
Vielleicht wollen wir erstmal hören.
Ja, vielleicht.
Vielleicht haben wir noch mal so ein anderes Material.
Ja, das ist ja genau. Er denkt ja sehr zyklisch. Und ich denke, wir hören das gleich, wenn ein Gedicht beginnt, der Mensch ist kein Punkt, der Mensch ist ein Schwanz, dann frage ich mich, wie die anderen Gedichte nicht auch ironisch gemeint sein können. Aber hören wir das mal.
Löschung der Möglichkeiten. Der Mensch ist kein Punkt, der Mensch ist ein Schwanz. In der absoluten Realität sind alle Szenarien möglich. Unser Spektrum ist die Meeresenge. Ein jeder von uns ist alle zugleich. Aber zur gleichen Zeit sind alle Möglichkeiten nicht für uns. Oh, meine wunderbaren Blender. Oh, mein schöner Schwanz. Oh, die Vergangenheit, die auf mir sitzt wie eine Fliege auf der Nase. Das Schicksal gibt uns unerträgliche Freiheit. Daher ziehe und ziehe ich lieber hinter mir her die ganze Welt wie ein Rätsel, das ich erschaffen habe. Nein, ein Mensch ist kein Punkt. Die Wahrheit ist kein Pferd. Ich versichere dies, unbeschlagen und ohne jeglichen Zwang.
Vielen Dank, Birgitte Asheuer.
Also ich finde allein, wie er hier jetzt am Schluss, die Wahrheit ist kein Pferd, das ist ja erstmal nicht unbedingt ein ernstzunehmender Satz. Und dann, ich versichere dies unbeschlagen. Und wie er es schafft, das funktioniert jetzt ja auch in der Übersetzung. Ich kenne das Original leider nicht. Aber allein das Unbeschlagen dann wieder zurückzubinden, was ja an das Pferd, über das Beschlagen, ich finde das richtig gut. Und ich kann nicht ganz sehen, wo man da irgendwie die Weisheit, die man vielleicht auch im Tagebuch finden könnte, da ungebrochen in solchen Texten wiederfindet.
Ich würde gerne noch mal was anderes aufmachen. Alice Steger ist ja Übersetzer aus vielen Sprachen. Aus dem Deutschen hat er Peter Huchel übersetzt, Gottfried Benn, Ingeborg Bachmann, Durst Grünbein unter anderem. Welche Spuren hinterlässt das? Kann man irgendwo festmachen, seine Übersetzertätigkeit, oder ist das eher was ganz anderes?
Na, ich finde am ehesten, wenn man auch gerade eben beklagt, dass manches dann doch, wie Gregor sagt, etwas direkt oder etwas einfach wirkt, am ehesten ist eine Beziehung zur spanischsprachigen Lyrik, denke ich, da zu spüren. Also gerade zu Autoren wie Garcia Lorca, wo man manches ja auch aus dem Zusammenhang gerissen vielleicht dann doch irgendwie was schlicht finden kann, aber es ja nun gar nicht schlicht ist.
Also es gibt so einen einfachen Lorca-Surrealismus in diesen Gedichten, den ich auch wiedererkenne. Ansonsten würde ich sagen, dass diese Gedichte größtenteils relativ ortlos sind, auch da gerade, wo Orte drüberstehen. Und ortlos heißt auch, dass sie mir relativ traditionslos vorkommen. Er, der sich wirklich mit allen slowenischen Traditionen auch hervorragend auskennt, der Widmungsbände geschrieben hat. Der letzte Band von ihm war seinem großen Freund und Mentor Dane Seitz, leider verstorben, gewidmet. Er war eng befreundet mit Tomas Šalamún, dem anderen großen Slowenen. Und dass das so keine Spuren hinterlassen hat in diesem Band, in anderen ist es in Teilen anders, hat mich leider etwas ratlos hinterlassen.
Ist das denn vielleicht auch tatsächlich so ein Übergang? Die mittlere Generation ist vorhin schon mal gefallen. Buch der Dinge, Deutsch 2006, Buch der Körper 2012, jetzt also über dem Himmel unter der Erde. Diese Entwicklung vom Jungen zum nicht mehr so ganz Jungen, Mittelalten, er ist jetzt 46 Jahre alt, vielleicht passiert da ja auch was.
Also das ist vielleicht etwas, was ich ihm zugute halten würde, diese Ortlosigkeit, dass man auch das Gefühl hatte, möchte sich jemand auch frei schreiben von etwas. Das schien mir durchzuschimmern. Es gibt ja auch dieses Gedicht wieder die Doktrinen, also die verheißene Erlösung, die nicht kam. Man hat den Wind der Geschichte im Nacken. Also das merkt man schon, dass es da dieses Nachdenken gibt aus der Geschichte heraus. Wo stehe ich als Lyriker? Wie kann ich mich eben wirklich freischreiben von all dem, was vielleicht einmal auf meinen Schultern gelastet hat, aus der Geschichte heraus? Da finde ich auch hier in dem Band eines der ersten Gedichte, hier ist voll von anderswo. Also diese Sehnsucht, ein anderes Hier, ein anderes Du, etwas, dass es wirklich sozusagen offenbar auch um diese Öffnung geht, also vielleicht auch hinein sich schreiben in diese Ortlosigkeit und das, was man vielleicht immer auch vermutet, genau diese Frage, die gestellt wird, wo ist denn da eigentlich die Tradition und was macht man mit all diesem Gepäck, das man mit sich herumschleppt, also, das ja auch eine Last sein kann.
Ich glaube, ich muss da mal widersprechen. Ich finde ja, ich meine, es ist teilweise die Tradition so offensiv herbeizitiert, dass man sie kaum übersehen kann. Ein Gedicht heißt Hälfte des Lebens. Es kommt dann etwas ganz anderes als bei Hölderlin, aber es heißt erstmal Hälfte des Lebens. Es wird permanent mit biblischen Bildern gespielt. Und es sind Gedichte, die sehr streng sind in der Form, wie zum Beispiel diese, ich lese vielleicht doch noch mal eins vor, Mensch und Wahrheit. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Zweizeiler. Zwischen Wahrheit und Mensch wähle ich Warten. Zwischen Warten und Mensch wähle ich Plastikblumen. Ich bin nicht dumm, weil ich genial sein möchte. Alles, was ich will, sind die steifen Penisse der Meteorologen. Mögen sie präzise Vorhersagen machen, das Abschlachten meines Isaaks verhindern. Ich meine, das ist geschlossen, es sind reihenweise Anspielungen dabei. Es ist, weiß Gott, nicht irgendwie ein Phänomen einer Übergangslyrik. Man kann das vielleicht nicht gelungen finden, aber das ist als Auftritt ja erstmal jetzt, finde ich, also ich kann jetzt nicht verstehen, wie wir darum herumreden, dass auch vorhin das mit dem Zugvogel und der Zeit, ich glaube, nicht mitzitiert war vorhin, dass da nicht steht, die Menschheit ist wie ein Stein, hattest du, glaube ich, vorhin gesagt.
Das Genom eines Steins.
Das ist schon auch wieder ein Ironiesignal. Also ich
weiß nicht. Ja, das ist sozusagen die Modernisierung.
Also wir sind an der Stelle dort, wo man tatsächlich unterschiedlich liest und wo Worte, Zeilen, Kombinationen von Bildern völlig unterschiedlich ankommen.
Also ich bin nicht dumm, weil ich genial sein möchte. Ich meine, so einen Widerspruch muss man erstmal hinschreiben.
Das ist eine nette Zeile, aber ansonsten wäre es hilfreich, sich gerade mit diesem Gedicht mal ausführlich auseinanderzusetzen und überlegen, was sagt er eigentlich mit welchem Vers genau und wozu addiert sich das Ganze? Also ich glaube, da bleibt gerade von diesem Gedicht bleibt da nicht viel übrig. Und ich schlage nur gerade auf und lese die Herkunft. Und was Ortlosigkeit angeht, nur das ist der einzige Ort. Alles andere von irgendwo, jeder nach irgendwo hin. Also es ist schon ein Versuch, sich in einem Offenen aufzuhalten, einem hölderlinschen Offenen.
Offenheit ist doch gerade das Thema, das Pendelbewegung. Genau. Das Aushalten des Paradoxes, was ich vorhin meinte.
Und ich verstehe schon sehr gut, dass er sozusagen sich in bestimmte balkanische Traditionen nicht einschreiben will. Es gibt auch heute noch unter jungen Menschen tatsächlich noch diesen ex-jugoslawischen Zusammenhalt, der ist in der Prosa ganz stark und ich glaube auch unter Dichtern. Und es mag sein, dass er um Gottes Willen nicht in diesen Zirkeln enden will und dass das vielleicht ein Movens ist in seinem Schreiben.
Alle Steger über dem Himmel, unter der Erde, aus dem Slowenischen von Matthias Göritz, Edition Lyrikkabinett im Hansa Verlag. 96 Seiten hat der Band und kostet 18 Euro. Sibylla Rycic-Hausmann, 1979 in Wolfsburg geboren, nach dem Studium in Münster und Berlin, dann Theaterarbeit in Bosnien-Herzegowina. Später studierte sie dann nochmals am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Dort lebt sie heute auch. Und für ihren Debütband von 2018 ließ sie sich Zeit, wissend, Zitat, für Frauen ist dieses Genie-Dings ja von Anfang an nicht gedacht gewesen. Claudia Kramacek, Gedichte, die zum Teil auch Abhandlungen sind, sich immer wieder beziehen auf die Dreierstruktur alter Tafelbilder, Triptychen. Was genau ist Dreifalter für Sie?
Ja, ein sehr ambitioniertes und ein ganz wunderbares Debüt der 1979 geborenen Autorin. Der Titel legt ja schon vielfache Spuren oder Assoziationen aus. Dreifalter, der Bezug zur Dreifaltigkeit, der Bezug dazu, dass es 14 Triptychen sind, das heißt, jedes Gedicht ist dreigeteilt in sich. Es geht aber auch um die weibliche Selbstentfaltung, um weibliches Begehren, um weibliche Identität, aber vor allen Dingen auch um die weibliche Selbstentfaltung als Künstlerin, als Schreibende und damit dann auch in Fortsetzung um die Frage der Verortung in einem immer noch, würde ich sagen, männlich definierten literarischen und ästhetischen Kanon. Um all das zu entfalten, dafür tritt Hausmann in einen imaginären Dialog mit verstorbenen, inzwischen berühmten Autorinnen. Christine Bison, eine der ersten Feministinnen, die es gab. Maria Sibylla Merian, allen bekannt. Unika Zürn und Sylvia Plath. Was macht sie damit? Es gibt nicht nur sozusagen Querverweis, Zitate, Motiv, Wiederaufnahmen, sondern sie nimmt eigentlich tatsächlich das Sprachmaterial auf und macht daraus, erschafft darauf so etwas wie eine Nachdichtung, eine Neudichtung. Das heißt, die Sprache wird wirklich zu ihrem Gegenstand, zum Material, mit dem sie arbeitet. Und in jedem Triptychon ist die Sprache anders gestaltet, entsprechend der Zwiesprache oder entsprechend der Künstlerin, mit der Zwiesprache gehalten wird. Unika Zürn natürlich, die Anagramme. sehr schön, also mir hat fast am besten gefallen, der Zyklus dann zu Merian. Da wird das barocke Deutsch nochmal von ihr ausgelotet. Das heißt, die Orthographie, die wir da haben, und das sind auch quasi stürzende Gedichte, also die ganze Typografie wird anders entfaltet. Die Orthographie wird sich entfremdet, verwandelt. Und dann weiß man irgendwann gar nicht mehr, ist das jetzt sozusagen das neudeutsche Barock von Hausmann oder ist das noch merianisches Barock? Das geht so ineinander wie eine Collage, reicht sich die Hand. Und das ist etwas, was sowieso mit diesem Band versucht wird. Also nochmal einen Dialog mit der Tradition, mit der weiblichen Tradition aufzurufen. Und die Autorin, du hast es schon gesagt, also es gibt auch essayistische Gedichte, stellt sich die Frage, wo bin ich heute als Schreibende? Und es gibt einen Kanon, einen weiblichen, in den ich mich einreihen kann, den ich nochmal aufrufen, in Erinnerung rufen kann. Das macht sie. Was mir eigentlich am besten gefallen hat, jedes Triptychon kann man für sich einzeln lesen. Aber wenn man dann alle 14 gelesen hat, dann begreift man, dass das so eine Art Skulptur ist. Also sozusagen eine poetische Skulptur oder skulpturale Poesie, weil eigentlich erst alles zusammen durch sehr subtile Bezugnahmen das erschafft, was wir da lesen. Also wirklich ein sehr ambitioniertes, sehr form- und sprachbewusstes Debüt.
Sibylla Bridget-Hausmann, Drei Falter in der Reihe Neue Lyrik im Poetenladenverlag in Leipzig 2018 erschienen. In Frankreich ist Jean Dev als Lyriker und Schriftsteller, aber auch als ehemaliger Radiojournalist bei France Culture bekannt. Unter anderem war er auch Direktor des Centre de Poésie, des CIP in Marseille. Es gibt für den Band, den Sie, Jan Bürger, empfehlen, zahlreiche Überschneidungen, die einfach sehr auffällig sind. Jean Dev hat Paul Celan übersetzt, der wiederum hat Décimale Blanche, weiße Dezimale von Jean Dev für Suhrkamp übersetzt, 1977. Und die Übersetzung von Jean Devs neuem Band stammt gewissermaßen aus ihrem Archiv, aus dem Nachlass Werner Hamachers. Der Komparatist und Literaturtheoretiker ist 2017 gestorben und offensichtlich wollte zunächst Suhrkamp jedenfalls diese Übersetzung nicht haben. Jetzt bei Raff Books erschienen.
Ein durch und durch sonderbares kleines Buch. Aber man muss auch sagen, als Paul Celan in den letzten Monaten seines Lebens, er war ein bisschen mit Jean Dev dann befreundet, den ersten Band übersetzt hatte, dann erschien der auch erst nicht bei Suhrkamp, sondern der erschien dann auch erst 7 Jahre nach Celans Tod. Und jetzt haben wir nochmal den Extremfall mit diesen, wie ich finde, sehr gelungenen, zumindest sehr nah am Original seienden Übersetzung von Werner Hamacher. Werner Hamacher wollte dann damals sowohl auf Celans Spuren als auch ja, im Fahrwasser der Postmoderne, Hamacher hat ja auch bei Derrida studiert, diesen Band für Suhrkamp machen. Und Suhrkamp hat offenbar gesagt, das machen wir nicht, das war 1980. Und jetzt sind diese Übersetzungen wieder aufgetaucht und kommen jetzt 2019 auf den Buchmarkt. Das hat was Fantastisches. Und man kann aber, denke ich, durchaus verstehen, warum Suhrkamp Angst hatte vor diesem Buch 1980. Denn das ist ein Buch, wenn man das aufmacht, wenn jetzt Monika Ring von sich selbst sagt, das schwer verständlich ist eine Chance und ist vielleicht eine Möglichkeit. Und wer will denn irgendwie ein Gedicht haben, was man sofort erfasst, was eben so beschränkt ist wie der eigene Kopf? Dann ist das sicherlich die Steigerung dessen, was Monika Ring da fordert. Also das ist wirklich ein Text, der erstmal fast nur mit Ablehnung entgegenstößt. Das, was man versteht, ist dann auch oft sehr hart, sehr pathetisch, sehr wuchtig. Und ein bisschen macht dieser Band auf mich den Eindruck, als würden wir auch in ein Sprachlabor absteigen, wo man auch den ganzen Schrott erstmal mitliest, diesen Weg, den man durchschreitet. Und dann stößt man plötzlich auf kleine Einheiten, auch besonders in diesem Zyklus, der dem Band dann den Titel gibt, Wart gebaut. Da heißt es dann, Schlafstoß, die um den Weltengürtel wieder zusammengezogene Sprache. Da merkt man also, der Gürtel der Sprache, der wieder zusammengezogen wird und dann gleichzeitig natürlich, wenn er zusammenzieht, einem auch die Luft abschnürt. Aber da merkt man, worum es eigentlich geht. Das ist ein Autor, der ist durch mehrere Sprachkrisen gegangen. Er ist offenbar individuell durch eine Sprachkrise gegangen, dass er eine Form von Autismus hatte und seine Sprache erst finden musste. Er schreibt auf der Höhe der avanciertesten Moderne, wo man eben sagt, im Grunde kann man diese konventionellen Formen gar nicht mehr benutzen. Er radikalisiert im Grunde den totgerittenen Satz von Adorno, dass es schwierig sei, nach Auschwitz Gedichte zu schreiben oder vielleicht sogar unmöglich. Und er versucht es doch. Also er verordnet sich selbst fast ein Schweigen und versucht über diese Grenze des Schweigens dann doch zu sprechen und kommt zu diesem Band, der viel Mühe macht beim Lesen, der dann aber doch eine ganz eigentümliche Herausforderung und Leseerfahrung für mich geworden ist. Und dieses Weiterreden an der Grenze des Schweigens, dieses Weiterreden, dieser Versuch vorzudringen in Bereiche, über die eigentlich nicht diskursiv sind, das führt dieses Buch so radikal vor wie zumindest keines der Bücher, die wir uns heute vorgenommen haben. Und ich finde auch, das ist Poesie. Also es ist ganz anders als das Programm der meisten jüngeren Autoren, die ja wieder versuchen, verstanden zu werden, die auch auf Pointen setzen, die auf Form setzen. Das ist nun das Gegenteil. Aber in dieser schieren Größe, es hat etwas natürlich von den späten Texten von Beckett zum Beispiel, die dann also ganz nah am Verstummen sind, wo es manchmal wie bei diesen schönen Fernsehspielen von Samuel Beckett überhaupt keine Sprache mehr gibt, sondern nur noch Figuren, die sich auf dem Bildschirm bewegen. So etwas hat dieser Band auch, aber mich hat es dann doch stark beeindruckt. Als es jetzt kam, 2019, eigentlich wie zufällig auf den Tisch.
Zandève fut bâti, wurde gebaut aus dem Französischen, wir haben es schon gesagt, von Werner Hamacher bei Raff Books. Das ist der 47. Band von Urs Engeler herausgegeben. Die Angaben zu den Büchern finden Sie auf der Website von deutschlandfunkkultur.de. Er war gerade zu Gast bei der Leipziger Buchmesse, der tschechische Dichter, Literaturtheoretiker und Kolumnist Petr Hruška. 1964 geboren, lebte er in der drittgrößten Stadt Tschechiens, nahe der polnischen Grenze, Stadt des Bergbaus, der Schwerindustrie, einst eine der schmutzigsten Städte der EU. Nach der Wende hat Hruška sich etablieren können an der Universität als Herausgeber, Kurator und gehört zu den renommierten, vielfach ausgezeichneten Stimmen. Unter anderem erhielt er 2013 den tschechischen Staatspreis und sein zweiter ins Deutsche übersetzter Band ist jetzt herausgekommen, Irgendwohin nach Haus, und bereits auf Platz 8 der SWR-Bestenliste. Was, Gregor Dostoy, ist das Beste daran?
Ich glaube, es ist die Summe von Schnappschüssen, die mir hier eingeleuchtet hat. Im Unterschied zu den beiden anderen Bänden, die wir jetzt diskutiert haben, ist hier sehr viel gesehen, im Moment gesehen. Und es hat alles einen spezifischen Ort. Das ist nicht nur, aber auch ganz entscheidend die Stadt Ostrava, aus der er stammt und in der er den Schmutz und das Elend auf eine Art und Weise beobachtet, die das Ganze nicht romantisiert, nicht pittoresk macht, die aber den absurden Lebensverhältnissen, die dort herrschen, eine Art von Sinn zu unterlegen versucht. Es findet so etwas statt wie eine Art, wenn man es jetzt sehr hoch hängt, wie eine Art von Wiederverzauberung der Welt, auch da, wo kein Sinn zu suchen ist.
Weil sozusagen die Magie im Alltäglichen liegt, oder in dem Blick darauf.
Und da ist es sehr tschechisch, denn es ist eine sehr alltägliche Magie, ohne dass wirkliche Wunder passieren. Aber es heißt einfach, guckt mal woanders hin. Und es geht darum, auch eben dieser unverfügbaren Realität, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema für ihn, irgendwie poetisch Herr zu werden. Aus dem Disparaten doch irgendwelche Zusammenhänge zu konstruieren, die uns dann als Gedicht vorgestellt werden.
Ja, also mir hat dieser Band auch unglaublich gefallen und ich sage jetzt ungeschützt ein Wort, was eigentlich auch immer unter dem Kitschverdacht ist. Ich finde das teilweise ganz anrührende Gedichte, richtige Tableaus, Familienszenen vor allen Dingen. Der erste Zyklus Zu Haus sind ja Familienszenen, ich denke auch sehr biografisch gefärbt, so hat es mich angeweht. Und was mir besonders gut gefällt, weil das Stichwort des Sehens fiel, dieses Verfahren, wie er wirklich mit Röntgenblick in der Lage ist, das Alltägliche quasi auf seine Essenz freizulegen, das aber nie nackt da liegen lässt. Das geschieht auf unglaublich behutsame, fast zärtliche Weise. Da ist das Bild dieser abgenutzten Rohre unter dem Waschbecken. Und das sind ja immer zugleich Sinnbilder, die er erschafft. Das sind ganz konkrete Bilder. Und trotzdem versteht man genau, da ist dieser humanistische Blick gleich mit dabei, wo es eigentlich immer um das große Ganze der menschlichen Existenz geht. Die Unverfügbarkeit, die Vergeblichkeit. Und das finde ich ganz groß, wie er das wirklich an ganz kleinen, konkreten Bildern, ohne ein Wort zu viel, da einen unglaublichen Hallraum öffnet. Das hat mich sehr überzeugt, muss ich sagen.
Also ehrlich gesagt, jetzt klaffen die Leseerfahrungen wieder auseinander. Jetzt. Ich habe dann auf die Länge, nachdem ich alle Gedichte auch noch einmal am Stück gelesen habe, habe ich auch bei vielen Gefallen gefunden. Aber ich finde, es ist eigentlich kein Kitschverdacht, sondern es ist eine relativ schlichte, sehr konventionelle, sehr gebräuchliche Poetologie, ein poetisches Verfahren. Es ist eben in der Tat so, er schreibt Gedichte, die zumindest im Deutschen, vielleicht ist es im Tschechischen anders, aber soweit ich versucht habe, mir das vorzulesen, ist da auch nicht mehr Form da, die erstmal Notatgedichte sind. Das sind erstmal Notate, die dasselbe Problem haben wie Monika Rink, dass man eigentlich nicht sagen kann, was macht es jetzt zu einem Gedicht. Dann möchte er etwas genauer hinschauen und kommt dann zu einer Epiphanie-Ästhetik, die vielleicht in den 70er Jahren in allen europäischen Literaturen up to date war, die dann aber auch nochmal Höhen gefunden hat, gerade wenn man jetzt im osteuropäischen Raum schaut, eben zum Beispiel in der frühen Prosa von Andrzej Staszczuk in dem Dukla, da hat man gemerkt, da ist genau dasselbe, das ist dasselbe Verfahren, man fährt in einen Raum, der ist klar begrenzt, man schaut so lange hin, bis irgendwie die Metaphysik von alleine eintritt. Sowas versucht er hier auch, aber es sind dann eben doch Sprachbilder, es sind Verse, die jetzt die Ambition eines Erich Fried oder einer Hilde Domin nicht überschreiten. Und ich glaube, bei diesen beiden Lyrikern, wenn wir sie hier vorstellen würden, würden wir sagen, also gerade bei Hilde Domin sagt jeder, ja, die ist ja so kitschig. Aber sie ist teilweise bestimmt ähnlich ambitioniert und auch nicht schlechter. Bloß eben 40 Jahre früher.
An Staszczuk habe ich mich im Übrigen auch erinnert gefühlt zuweilen. Aber das geht ja auch darum, die Beharrung auf das, was die Umgebung ist, daran festzuhalten.
Ja, dann schreibt er ein Gedicht über Nieren und offenbar bei einem Kind, bei dem die Nieren kalt waren, und schreibt genau das auf, was jeder Vater denkt, wenn er seinen kleinen Sohn zudeckt. Also es ist oft ein bisschen banal. Man kann das gut finden, aber es ist wirklich ein bisschen banal, vielleicht auch bewusst banal.
Also sie sind ganz im Alltäglichen angesiedelt, diese Gedichte. Und das aus nächster Nähe, das zitierte Gedicht von Klaudia Kramacek, dreht sich darum, dass man nicht mal ins Waschbecken oben reingucken soll, sondern drunter. Und man wird eine ganz fremde Welt entdecken. Und so funktionieren diese Gedichte, glaube ich, alle mehr oder weniger.
Aber so funktionieren auch die besseren Seiten von Stephen King. Das ist eigentlich trivial.
Nichts gegen Stephen King. Also Entschuldigung.
Ja, die besseren Seiten. Ja.
Birgitta Asreuer steht schon bereit. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören.
Gebell. Die Mutter sieht zu. Ihr Sohn imitiert schon wieder Retriever. Er 27, sie 45. Beide im Leben bis über die Ohren. Sie versuchten einiges, meist über Anzeigen und Ärzte. Beide vermutlich gläubig. Beide Dauergäste in der Stampe, wirklich wie ein Schlag der Schönheit. Der Sohn vom Kneipentisch gestützt, die Mutter hört ungerührt zu. Wie weit gellt sein Retriever-Gebell.
Vielen Dank. Ja, das ist doch auch sehr düster, beschädigt, kaputt. Dafür hat er irgendwie auch sehr viel übrig, würde ich sagen. Für Dinge, die irgendwann losgehen, hier ist es das Gebell, ein Schrei, eine Rakete. Was ist das, was da einbricht ins Gedicht mit diesen heftigen akustischen Momenten?
Ich glaube, die Szene, die wir gerade gehört haben, das ist wirklich auf der einen Seite Realismus pur. Es gibt Mutter und Sohn und der bellt tatsächlich wie ein Hund, ja, weil er irgendeine Störung hat. Und daraus aber etwas zu machen, was ein Geheimnis bekommt wieder. Etwas, was vielleicht, auch wenn man es zum 100. Mal gehört hat, doch des Wiederhinhörens wert ist. Das schafft er. Und es sind eigentlich immer realistische Szenen, aus denen etwas anderes entsteht. Wenn er sich mit seiner Freundin oder wem auch immer in ein Nachtquartier begibt, in ein ganz billiges offenbar, eine Tankstelle ist nebendran, außenrum heulen die Lastwagen und das Zimmer ist so eng oder das Bett ist so eng, dass sie sich umarmen müssen wie noch nie. Ja, dann wird aus einer Not, finde ich, eine so schöne, ja, Liebeserklärung möchte ich nicht sagen, aber eine Art von Nähe, ohne dass etwas Hässliches wirklich um jeden Preis verschönt wird. Und das gefällt mir. Es wird sozusagen aus dem Billigsten wird ein gewisser Sinn unterlegt.
Jetzt mal zurückgefragt, glaubst du denn, dass wenn jetzt ein westeuropäisch sozialisierter Autor so etwas machen würde, dass du ihm das genauso abnehmen würdest? Das ist nicht so, auch das, was du als Realismus beschreibst, dass da doch sehr viel dabei ist, was du mitbringst aus dem Wissen über die Biografie, aus dem Wissen über den Kulturraum und ich das nicht unbedingt im Gedicht erlebe, sondern ich eben diese Szenen sozusagen aufwerte, gerade eben diese Szene mit dem Bellen. Solche Szenen erlebt man auch hier in Marbach in der S-Bahn, wenn man zwischen Marbach und Stuttgart fährt, dass dann irgendwie Leute komische auch manchmal bellen oder miauen. Miauen kommt häufiger vor. Und dass es dann irgendwie absurde Situationen gibt. Wenn wir das jetzt als westdeutsch sozialisiert aufschreiben würden, würde, glaube ich, dieser Moment der Poesie, den du gerade beschreibst, den du empfunden hast, nicht eintreten. Was macht denn Unterschiede?
Das glaube ich nicht. Und die Frage ist ja, was macht man? Also was meißelt man aus dieser Szene? Die lässt sich ja pathetisch aufladen. Was meißelt man? Und ich finde, was er daraus macht, in dieser Verdichtung, einerseits Zuspitzung und doch eben da was öffnen. Also dieser Hallraum, der unausgesprochen mit dabei ist. Dass er es nicht, weil die Frage, was fällt da ein? Also was ist das Gebell? Was ist der Schrecken, der sich da öffnet? Aber er verwandelt ihn ja. Und dieser humanistische Blick, also dieses Humanum, was er daraus erschafft, ohne das, wie gesagt, wurde, ohne das zu verklären. Also da wird auch ja kein Leiden daraus geschaffen, sondern das wird zum Momentum unserer menschlichen Existenz. Und das bleibt aber dann auch dabei stehen. Da wird der Punkt gesetzt. Und also ich finde das ganz groß. Und ich zum Beispiel weiß jetzt gar nicht so viel über die Biografie. Ich halte mich wirklich an die Lyrik und finde das extrem nochmal anrührend. Also auch der Kinderschlafanzug, das kennt jeder. Aber wie der da hängt und nur das Aufrufen, und das finde ich toll, wie man es schafft, nur mit dem Aufrufen, quasi mit einem Wort, eine ganze Geschichte zu erzählen, das finde ich große Lyrik.
Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal so eine auffällige Affinität ansprechen. Bei Alice Steger haben wir gesagt, da hört man vielleicht manchmal durch, dass er doch ein sehr großes Faible hatte. Lorca wurde angesprochen, aber auch für den Surrealismus insgesamt, für den lateinamerikanischen Surrealismus vor allem. Und Petr Hruška hat seine Dissertation über den Surrealismus geschrieben. Scheint vieles auch aufgesogen zu haben, wie ich finde. Und ich frage mich, ist das ein osteuropäisches Phänomen? Also die Dichter ihres Alters, Hruška ist 1964 geboren, 1973 Steger, im Westen sind doch eindeutig andere Wege gegangen. Die würden ein anderes Bildmaterial wählen.
Das ist sicher so. Aber es gelingt mir erstens nicht, diese Gedichte als exotisch zu lesen. Dazu sind mir diese Welten, die hier beschrieben werden, durchaus auch aus allen Städten, die ich bisher bewohnt habe, hier in diesem Land vertraut. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch in der deutschen Lyrik ähnliche Dinge gibt. Also mir würde jetzt zum Beispiel einfallen, Hendrik Rost, ja, auch vielleicht nicht die allererste Liga, in der sowas geschrieben wird. Und wie groß das jetzt ist, darüber möchte ich jetzt reden. Also,
Hendrik Rost arbeitet
viel
mehr mit Form, viel mehr mit Rhythmen, ist viel experimenteller dort und ist viel weniger so einem ja ganz konventionellen Realismuskonzept, wie du es gerade skizziert hast, verpflichtet. Ich würde sagen, da ist wirklich der richtige Vergleich, auch mit dem Bezug auf die lateinamerikanische Moderne, ist wirklich Hilde Domin. Und ich finde Hilde Domin ja gar nicht so schlecht, aber würde man Hilde Domin, naja,
Also Domin ist ja eine Beleidigung
schon. Nein, fast, eben nicht. Warum? Weil Hilde Domin genauso wenig, lies mal Hilde Domin mit der Sympathie und mit der Gründlichkeit, mit der jetzt dieser Band gelesen wurde. Alice Steger wirfst du Kitsch vor, hier erträgst du den Kitsch. Alice Steger, sagt man, der ist vielleicht auf irgendeinem Weg zu anderen Formen, weil er so viel ausprobiert. Hier erlebe ich jetzt einen Band, der eigentlich dann eine Qualität gewinnt für mich beim Lesen in dieser Monotonie. Denn Form, es ist alles im Grunde gleich. Es könnte alles ein Gedicht sein. Einige Gedichte heißen dann sogar seriell Juli, 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 Juli und funktionieren auch immer gleich. Ich gehe durch den Alltag, ich nehme eine Szene, die irgendwie sonderbar ist und versuche sie so knapp zu beschreiben, dass irgendwie sowas wie Zuneigung, wie Empathie, wie Liebe, wie durchaus auch Religion aufblitzt. Also ganz konventionelles Konzept. Es funktioniert ja und ich bin auch von vielen Texten berührt. Aber die Vorwürfe, die wir den anderen machen, die könnte man hier allemal machen und viel, viel stärker. Und vielleicht machen wir sie nur nicht, weil er eben jetzt aus einer Gegend kommt.
Weil er ein armer Tscheche ist.
Ja, das wird mal platt gesagt. Schrecklich gesagt.
Also ich würde noch einen zweiten Namen ins Spiel bringen, vielleicht, wenn es um Lateinamerikaner schon geht. Jemand, der auch die einfachen Dinge so ganz leicht zum Glühen bringen kann, was er, finde ich, schafft. So ist jemand wie César Vallejo. Ja, das ist sehr viel einfacher als all das, was Lorca sehr stark instrumentiert. Und vielleicht geht es solche Richtungen, und da gibt es einfach verschiedene Traditionen in der Welt, die man, glaube ich, wirklich nicht auf Länder identifizieren kann.
Also das Wort Glühen, das gefällt mir. Das gefällt mir, wenn ich jetzt nochmal den Vergleich Steger-Hruška aufmache. Da finde ich bei Hruška ganz toll, dass er wirklich etwas zum Leuchten bringt. Und das ist bei Alice Steger, finde ich, nicht. Da ist er natürlich auch dunkler gefärbt, auch wenn das hier durch den Realismus aufgerauter ist. Aber dieses Bild, dass da etwas zum Glühen gebracht wird, das begegnet mir tatsächlich hier. Und das finde ich bei Alle Steger nicht. Ich glaube, da legt mir Alle Steger etwas zu sehr oftmals auf die Pointe an, auch in den Gedichten selbst. Und diese Pointe lässt Ruschka komplett links liegen. Und das ist vielleicht dann noch das, was man wiederum als Schlichtheit jetzt ihm ankreiden könnte. Und die ist ja auch immer verdächtig in der Lyrik, die Schlichtheit.
Peter Ruschka, Irgendwohin nach Haus, aus dem Tschechischen von Martina Lisa mit Kerstin Becker in der Edition Azur, Leipzig, 2019 erschienen. Das war Lyriklesen, Gedichte im Gespräch aus dem Deutschen Literaturarchiv Marbach. Es diskutierten Jan Bürger, Gregor Dotzauer, Claudia Kramacek und mein Name ist Barbara Walster. Die genauen Angaben zu sämtlichen in der Sendung erwähnten Buchtiteln finden Sie auf der Website von deutschlandfunkkultur.de.